Guten Morgen miteinander. Ich darf euch herzlich begrüßen. Gerade mit einem Wort aus dem 2. Thessalonicherbrief möchte ich lesen. 2. Thessalonicher, Vers 13 und 14. Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, Geschwister, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und durch Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Ich möchte zum Anfang beten. Ja, wir danken dir, der treue Herr und Heiland, dass du den Willen vom Vater da hast, bist auf die Erde gekommen, dass du sein Erlösungswerk ausgeführt hast, auch wenn es dir alles gekostet hat. Wir danken dir, Herr, für deine Herrlichkeit, wo wir noch so wenig davon erfasst haben und einmal nicht werden aus dem Staunen herauskommen, wie gross und herrlich du bist. Und dass wir dürfen dazu bestimmt sein, gerufen sein durch das Evangelium, teilzuhaben an deiner Herrlichkeit, deine Herrlichkeit zu erlangen. Wir loben und preisen dich, Herr. Und ich bitte, Herr, in deinem Namen, dass wir doch auch durch den heutigen Gottesdienst dürfen ein Stück mehr Offenbarung in unserem Inneren wahrnehmen, Erkenntnis und ja, ein tiefes inneres Wissen, wie herrlich dass du bist und wie real dass du bist. Wir danken dir, Herr, dass alles, was wir sehen, die Schöpfung, die so herrlich ist, nur ein Abglanz von deinem Wesen ist. Wir loben und preisen dich, dass du unser Herr und Gott bist und ich bitte dich, dass du jedes stärkst, dass du neue Kraft, neue Zuversicht schenkst für das, was vor uns liegt, auch das Vertrauen, dass du die Zukunft kennst und dass du einen Weg hast, uns bis ans Ziel zu bringen. Wir loben und preisen deinen Namen, segne und bewahr und behüte du jedes Einzelne. Amen. Dann wollen wir noch einmal zwei Lieder singen, das 260 und dann noch das 291. Zuerst 260, was würde ich tun ohne Jesus? Ja, ich will noch ganz kurz noch einmal aus dem 2. Thessalonicher 2, 13 und 14 die Verse lesen, die ich am Anfang gelesen habe. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung oder zum Heil erwählt hat. In oder, das könnte man übersetzen mit, durch die Heiligung des Geistes. So herrlich sehen wir da das Werk von Gott. Er macht durch den Geist Gottes die Heiligung, die Verwandlung, Veränderung in unserem Leben. Und jetzt Seite vom Mensch durch Glauben der Wahrheit. Durch ein wahr Glauben oder durch den Glauben an die Wahrheit. Das ist die Seite von uns, wo wir Gott schuldig sind, dass wir ihm kindlich vertrauen und glauben. In allem sie ihm Recht geben. Der Glaube der Wahrheit, ein herrlicher Ausdruck. Und dann geht es weiter im Vers 14, wozu er euch berufen hat. Ich bin sicher, dass es sich auf das Heil bezieht, auf die Rettung. Zum Heil hat er uns gerufen oder berufen, nämlich durch unser Evangelium, schreibt der Paulus. Durch das Evangelium, das er der Heidenwelt offenbart hat, sind auch wir gerufen, berufen zur Rettung, zum Heil. Und jetzt kommt der Zusatz, der Nachsatz, der für uns noch nicht wirklich fassbar ist, der ganz gewaltig ist. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist der Inhalt vom Heil, von der Rettung. Dass wir als Menschen dürfen die Herrlichkeit Gottes erlangen. Die Herrlichkeit Jesu Christi. Wir wollen kurz darüber nachdenken, was Herrlichkeit ist. Es ist schwierig, über das nachzudenken, weil unsere Möglichkeiten sind zu klein, können uns die Herrlichkeit Gottes vorstellen. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Wesen, sein Charakter, seine ganze Persönlichkeit ist Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes ist schlussendlich auch eine Person, Jesus Christus. Es ist die erschienene Herrlichkeit. Ich denke, wir werden heute auch im Sacharja 2 noch von dem hören. Die Herrlichkeit in Person ist Jesus Christus. Was ist denn Herrlichkeit? Wie gesagt, es umfasst alles, was irgendwie schön und friedevoll und erfüllend ist. Die Natur ist nur ein schwacher Abglanz, ob schon mal ein starker Abglanz war, aber der Zünd ist wie ein Film, der über die ganze Natur gelegt. Und doch sehen wir nicht in der Natur manchmal unbeschreibliche Herrlichkeit. Es ist nichts anderes als ein Abglanz vom Wesen von unserem Gott. Und es bedeutet vollkommenes Glück. Herrlichkeit Gottes ist vollkommenes Glück. Es ist Fülle an Liebe und Fülle an Freude. Es ist Schönheit. Es ist Friede. Es ist vollkommene Erfüllung. Wie gesagt, uns fehlen die Worte zum Beschreiben und Gedanken zum Erahnen, was Gottes Herrlichkeit ist. Und hier steht, wir sind gerufen durch das Evangelium, damit wir die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. Wir haben wahrhaftig eine gewaltige Zukunft vor uns. Und wir können ein bisschen erahnen, wenn wir denken, was die Herrlichkeit von dieser Welt ist. Die Welt hat ohne gewisse Herrlichkeit. Und der Satan sagt in der Wüste zum Herr Jesus bei Versuchung, bet mich an, dann zeige ich dir alle Reiche von dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Die Macht ihrer Herrlichkeit. Und wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir die ganze Macht und Herrlichkeit von dieser Welt. Und aus was besteht die Herrlichkeit vom Satan? Es ist eine überaus schlechte, missratene Kopie von der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen immer mehr, aus was sie besteht. Lüge, Lüge und noch eine Lüge. Verleumdung, Betrug, Fälschung. Tod und Elend und Morden und Zerstören. Das ist die Herrlichkeit von dieser Welt, die der Satan gemeint hat, die überzogen ist mit einem Glitzern und Glänzen und Blinklicht. Das ist vielleicht gerade alles. Was für eine schlechte Kopie von der Herrlichkeit Gottes, wo wir durch Jesus Christus das Evangelium dürfen berufen sein, zu erlangen. Wir sind noch nicht dort. Wir können es erahnen. Hier und dort daran die Herrlichkeit Gottes. Wir sahen seine Herrlichkeit, hat Johannes gesagt, wo Christus ist auf die Erde gekommen. Christus ist die menschgewordene Herrlichkeit Gottes. Ja, leset vielleicht auch wieder mal aus dem Johannes 17. Die Zeit reicht nicht für das, aber dort sagt der Herr Jesus, bittet er im hohen priesterlichen Gebet der Vater, dass seine Jünger, seine Kinder, mehr doch dürfen bei ihm sein und seine Herrlichkeit sehen. Und das wird sich erfüllen. Wir werden die Herrlichkeit Christi sehen. Wir freuen uns, wir erheben unsere Häupter auf diesen Moment und wissen, dass es ganz, ganz nah ist. Wir wollen noch das Lied 256 singen und dann freuen wir uns auf die Predigt aus dem Sacharja.
Ja, dann möchte ich auch nochmal beten mit uns, bevor wir dann das Kapitel Sacharja 2 miteinander werden anschauen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das, was wir schon hören und singen am heutigen Morgen. Danke vielmals, ja, dass dein Wesen Herrlichkeit ist. Danke aber auch vielmals, dass die Gemeinde ja, dein Haus ist, wo du Wohnung nimmst, schon jetzt. Auch wenn wir dich noch nicht sichtbar sehen, dürfen wir wissen, dass du in unserer Mitte bist. Danke vielmals für dein Wort, das wir haben dürfen, auch für die herrlichen Verheißungen und Aussichten auf die Zukunft, gerade aus dem Zacharia-Brief. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch den Zusammenhang immer besser zu erkennen und dass wir auch die Wunder in deinem Wort auch sehen dürfen und uns auch freuen darüber. So bitten wir um deinen Segen, um Stärkung für jedes Einzelne am heutigen Morgen. Möchtest auch unsere Kinder und Teenager segnen in ihren Gruppen, dass sie ja, auch früh dürfen die richtigen Entscheidungen treffen, auch um dir nachfolgen, um dich als ihren Herr und Retter zu anerkennen. Amen.
Amen.
Ja, wir sind daran, die 8 nächtlichen Visionen Zacharias zu betrachten. Sie folgen ja immer etwa dem gleichen Muster. Zacharias sah zuerst etwas wie eine Filmszene. Dann folgt sehr oft eine Frage von Zacharia und als Antwort darauf eine Erklärung des Bildes durch einen Auslegeengel. Also Zacharia sah und er hörte Gottes Wort. Diese 8 Botschaften waren eine Trostbotschaft, ganz direkt für die Rückkehrer damals, aber indirekt auch für die Juden aller Zeiten in all ihren Bedrängnissen. Und wenn wir es etwas übertragen, ich versuche das immer auch zu machen, auch für uns, heute. Wir haben das Prinzip aus Kapitel 1 gesehen, der Ruf zur Umkehr stand am Anfang, es folgte die Umkehr des Überrests, die Umkehr führte zur Fürsprache des Engels des Herrn und diese Fürsprache führte zu den guten, den tröstlichen Worten gemäß Zacharia 1, Vers 13. Und im ersten Nachgesicht haben wir gesehen, einerseits den Engel des Herrn und damit eben den Herrn Jesus als Fürsprecher seines Volkes und andererseits haben wir gehört, eben worin dieser Trost für Jerusalem besteht. Und das ist die Grundlage, die weiteren Visionen bauen alle darauf auf und zeigen uns Details zu dieser ersten Vision. Letztes Mal hatten wir dann eine etwas schwerere Botschaft, das zweite Nachtgesicht. Es ging darum, dass der Herr die Feinde Israels, dargestellt durch die 4 Hörner, richten würde. Dargestellt ist dieses Gericht durch die Schmiede, die die Hörner zerschlagen haben. Und heute kommen wir zum dritten Nachtgesicht. Ich möchte aber noch einmal Zacharia 1, Vers 16 bis 17 lesen, weil diese Verse werden dann im zweiten Nachtgesicht eben näher erklärt. Zacharia 1, ab Vers 16. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Heerscharen, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen, und der Herr wird Zion wieder trösten, und Jerusalem wieder erwählen. Also es geht ganz direkt um den Trost für Jerusalem. Wir werden auch heute wieder sehen, dieser Trost ist ganz eng verbunden mit einer Person, mit dem Herrn Jesus. Und der Trost durch die Rückkehr damals aus Babel und den Wiederaufbau Jerusalems, das war nur ein klitzekleiner Vorgeschmack auf etwas Größeres, auf etwas Zukünftiges. Und was hier beschrieben wird, das ist weitaus herrlicher, eine Art von Wiederherstellung, die noch nie geschehen ist. Und sie gilt dem Überrest der Juden, der sich in der größten Drangsal Israels eben bekehren wird und den Herrn Jesus als seinen Messias, seinen Retter anerkennen wird. Ich möchte deshalb vorausschicken, dass das, was wir heute anschauen, unerfüllte oder höchstens im Ansatz erfüllte Prophetie ist. Sie wird sich erst dann erfüllen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er ist der Schlüssel für die Erfüllung von allem, was wir heute lesen werden. Für die einen wird er ein Weg zur Rettung sein, für die anderen ein Weg zum Untergang. Das Böse wird gerichtet werden, damit umgekehrt das Heil und der Segen für Jerusalem und zuletzt für die ganze Menschheit kommen kann. Und so wollen wir in den Text einsteigen, nach diesen einleitenden Worten. Ich lese Zacharia 2, Vers 5 und 6. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen, um zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. Also zuerst, was hat Zacharia gesehen? Er hat gesehen, einen Mann mit einer Messschnur in der Hand. Man brauchte damals solche Schnüre, um Strecken abzumessen. Also es war eine übliche Maßeinheit. Im Alten Testament wurde die Messschnur aber auch im übertragenen Sinn verwendet, um zum Beispiel das Ausmaß eines Gerichtes oder auch das Ausmaß von Segen zu kennzeichnen. Und als der Herr Israel das Erbteil austeilte, also das Land, dann steht, dass Gott es Israel mit der Messschnur zugeteilt hat. Also er hat es zugeteilt. Und wieder sehen wir, Zacharia zeigte großes Interesse an dem, was er gesehen hat. Er wollte die Zusammenhänge verstehen und deshalb stellte er Fragen über das, was er gesehen hat. Und nur durch dieses Interesse erhielt Zacharia weitere Informationen. Und das ist ein Interesse, es ist gut, wenn es auch uns auszeichnet, wenn wir Gottes Wort hören oder es lesen. Und die Antwort, die dann der Mann gab, lautete: Der Mann ging, um Jerusalem auszumessen, um seine Breite und seine Länge zu erfahren. Das kennen wir ja bereits aus Kapitel 1, Vers 16, wo steht, dass die Messschnur wieder ausgespannt wird über Jerusalem. Jetzt können wir uns fragen, wer ist dieser Mann? Für mich die sinnvollste Erklärung ist, dass es der Herr Jesus selbst ist. Wir sahen ihn bereits in Kapitel 1, Vers 10 mit der Bezeichnung der Mann. Und in Vers 11 wird er dann identifiziert als der Engel des Herrn. Und auch in Kapitel 6, Vers 12, dort wird der Herr Jesus als Mann bezeichnet, dessen Name Spross ist. Und das Bild wird auch eindrücklicher, wenn wir sagen, dass die Messschnur in der Hand des Herrn Jesus ist. Das bedeutet, dass er die Maße von Jerusalem festlegen wird. Noch mehr, dass er auch die Maße des Segens festlegt, dass er sogar für diesen Segen garantiert, weil er ihn festgelegt hat. In Psalm 16, Vers 5 und 6 steht: Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Und das gilt ein Stück weit auch für das neutestamentliche Volk Gottes. Im Herrn Jesus sind wir zu Erben Gottes geworden. Wir haben ein herrliches Erbteil erlangt. Ein Erbe, das Gott ganz genau festgelegt hat. Es ist unverrückbar in seiner Hand. Für Jerusalem bedeutete das ganz direkt: Jerusalem wird wieder aufgebaut und es wird neu abgemessen. Die Dimensionen werden sogar deutlich größer sein als je zuvor. Indirekt bedeutet es auch, dass Gott Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen wird. Im Gegensatz zur Welt heute, kaum eine Nation anerkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels. Man weigert sich, das zu tun. Aber Gott behält sein Interesse an dieser Stadt bis zuletzt. Ich möchte noch einmal kurz auf die Messschnur zurückkommen. Wir finden nämlich interessante Parallelen im Wort Gottes. Zum Beispiel in Hesekiel 40, dort lesen wir, wie ein Mann mit der Messrute den Tempel des tausendjährigen Reiches ausmaß. In Hesekiel 47, dort gibt es einen Strom des Segens, der vom Tempel ausgeht, und auch der wird mit der Messrute gemessen. In Offenbarung 11 sollte Johannes den Tempel der Trübsalzeit ausmessen, und auch das mit der Messrute. Auch dieser ist bereits der Tempel Gottes, das sagt uns 2. Thessalonicher 2. Und genau auf dieselbe Art wird der Herr auch Jerusalem wieder ausmessen. Ich möchte einen interessanten Parallelvers dazu lesen aus Jeremia 31. Ich lese hier die Verse 38 bis 40. Jeremia 31 ab Vers 38. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da diese Stadt dem Herrn gebaut werden soll, vom Turm Hananel an bis zum Ektor, Und weiter soll die Messschnur gerade ausgehen bis zum Hügel Gareb und sich von da nach Goa wenden. Und das ganze Tal, wo man die Leichen und die Fettasche hinwirft, samt allen Feldern bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostors im Osten, soll dem Herrn heilig sein. Es soll ewiglich nicht mehr zerstört noch niedergerissen werden. Also hier werden die Maße Jerusalems ein Stück weit im Voraus definiert. Es wäre jetzt interessant, dem nachzugehen, da haben wir heute die Zeit nicht. Aber die Stadt wird dem Herrn gebaut, sie wird abgesondert sein für den Herrn. Eine heilige Stadt, haben wir gelesen, und sie wird nie mehr zerstört werden. Das ist heute unvorstellbar, wenn wir die Geschichte Jerusalems kennen, aber es wird sich einst erfüllen. Dann haben wir gelesen, dass mit der Messschnur die Länge und die Breite ausgemessen wird. Wenn wir dann Offenbarung 21, Vers 16 lesen über das himmlische Jerusalem, dann erfahren wir, dass dort noch eine Dimension dazukommt, nämlich die Höhe. Aber Israel ist eben Gottes irdisches Volk, deshalb diese zwei Dimensionen. Aber die himmlischen Dimensionen, die sind um mindestens eine Dimension reicher. Wenn wir Epheser 3, Vers 18 kennen, dann sind es sogar vier Dimensionen. Dort ist die Rede, dass die geistlichen Segnungen, die wir bereits heute haben, dass die eine Länge, eine Breite, eine Tiefe und eine Höhe haben. Aber für Jerusalem können wir zusammenfassen, es wird vom Herrn Jesus abgemessen werden. Der Herr Jesus wird die Grenzen festlegen und wird die Stadt seinem Volk zum Besitz geben. Damit kommen wir zu Vers 7 bis 9. Ich möchte auch wieder vorlesen. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel ging ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, laufe und sage jenem jungen Mann und sprich, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Ja, hier treten zwei weitere Engel auf. Einerseits der Engel, der immer mit Zacharia redete, der ihm die Visionen erklärte. Und andererseits ein weiterer Engel, der diesem Engel eine Botschaft überbrachte. Wir haben das bereits in einer früheren Predigt gesehen, dass das Wort Engel eben Bote bedeutet und jemanden meint, der eine Botschaft einer sendenden Person übermittelt. Und hier wurde der Engel beauftragt, diese Botschaft diesem jungen Mann zu übermitteln. Ich verstehe es so, dass mit dem jungen Mann Zacharia gemeint ist. Das wäre dann auch ein Hinweis auf sein Alter. Also er war ein junger Mann. Das Wort meint Knabe, Jugendlicher oder heranwachsender junger Mann, dessen Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Interessant, in Gottes Augen gibt es kein zu jung, um sein Wort zu verstehen. Kein zu jung, um dem Herrn zu dienen. Zacharia durfte bereits als junger Mann Gottes Pläne kennen. Ähnlich wie Jeremia, der dachte auch, ich bin zu jung. Aber er durfte Gottes Pläne kennen und weitergeben. Ähnlich Josef. Aber sie interessierten sich auch dafür. Solche jungen Männer braucht Gott. Zacharia hat vier Dinge erfahren. Zuerst sage ich das in der Vogelperspektive. Erstens, Jerusalem soll als offene Stadt bewohnt werden. Zweitens, Jerusalem wird wieder viele Menschen und viele Tiere beherbergen. Drittens, der Herr wird eine feurige Mauer um Jerusalem herum sein. Und viertens, der Herr wird Herrlichkeit in Jerusalems Mitte sein. Zuerst wird die offene Stadt erwähnt. Eigentlich müsste hier stehen ein offenes Land, im Gegensatz zu einer ummauerten Stadt. Luther übersetzt, Jerusalem wird bewohnt werden ohne Mauern. Das ist eigentlich eine gute Übersetzung und auch die Bedeutung, die hier gemeint ist. Ja, und warum fehlen die Mauern? Es kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass Jerusalem deutlich vergrößert wird. Es wird ja eine große Menge von Menschen und Vieh darin wohnen. Und Mauern können diese Menge nicht mehr fassen. In Jesaja 49 wird verheißen, dass Jerusalem zu eng sein wird für die Menge an Menschen, die dort wohnen werden. Jesaja sagte auch, dass selbst der Kleinste in Israel zu Tausenden werden wird. Oder Hesekiel 36, möchte ich lesen, Hesekiel 36, Vers 10 und 11. Das ist auf die Berge Israels bezogen, aber trifft sicher auch auf Jerusalem zu. Da steht, ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israel, sie alle, die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Ich will Menschen und Vieh auf euch zahlreich machen und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Ich will euch bevölkern wie in alten Zeiten und euch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, keine Mauern mehr vor Menge an Menschen. Es kann aber auch bedeuten, dass es keine Mauern mehr braucht, die der Sicherheit dienen. Denn Stadtmauern waren damals da, eben zur Sicherheit. Jesaja verhieß Israel, deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte. Das zukünftige Jerusalem, es wird sicher wohnen und damit wird es endlich zur Stadt des Friedens werden. Wie es der Name bedeutet, Jerusalem, Stadt des Friedens. Und wenn wir andere Stellen lesen, wird es durchaus möglich sein, dass es noch Mauern gibt. Das ist sogar wahrscheinlich. Aber diese werden nicht mehr der Sicherheit dienen, nicht mehr der Begrenzung, sondern eher dem Schmuck Jerusalems. Also haben wir hier einen Hinweis auf die Größe der Stadt, auf die Menge seiner Bewohner und auch, dass die Stadtmauern nicht mehr zur Sicherheit gebraucht werden. Ja, und warum braucht es keine Stadtmauern mehr für die Sicherheit? Weil der Herr selbst eine feurige Schutzmauer, eine Firewall, rings um Jerusalem her sein wird. Im Kapitel 9, Vers 8 steht, dass der Herr sich um sein Haus lagern wird, zum Schutz vor allen Angriffen. Also die Gegenwart des Herrn Jesus wird Jerusalems Sicherheit sein. Niemand wird es wagen, Jerusalem anzutasten. Und das ist jetzt wieder etwas, was wir gerne auch für die Gemeinde anwenden dürfen. Der Herr Jesus ist unsere Schutzmauer, auch als Gemeinde. Nicht einmal die Pforten des Totenreiches können die Gemeinde überwinden, haben wir am Mittwoch gelesen in Matthäus 16, Vers 18. Aber wir dürfen es auch persönlich anwenden. Der Herr Jesus ist unsere Schutzmauer. Der Böse, Satan, tastet die, die aus Gott geboren sind, nicht an. 1. Johannes 5, Vers 18. Alle finsteren Mächte wehrt der Herr Jesus wie eine feurige Schutzmauer ab. Ich lese uns dazu ein Wort aus Psalm 34, Vers 8. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Also der Herr Jesus lagert sich um die, die ihn fürchten, er rettet sie in all ihren Bedrängnissen. Ich musste an Daniel denken, wir haben ja Daniel angeschaut, in der Löwengrube. Das war der Ort, wo er den Herrn Jesus als Beschützer erlebt hat. Nehmen wir doch Zuflucht beim Herrn Jesus, er ist der beste Schutz, die beste Waffenrüstung. Aber zur Zeit von Zacharia, da gab es noch gar keine Stadtmauer. Das ist immer auch interessant, wenn man denkt, in welche Situation spricht er. Es gab keine Mauer. Und so könnte der Schutz der feurigen Mauer durchaus auch eine direkte Ermutigung für jene Zeit gewesen sein. Der Herr schützte Jerusalem wie eine feurige Mauer gegen alle Angriffe, bereits damals. Aber gleichzeitig erkennen wir schnell, dass das noch nicht vollständig erfüllt ist. Weil Nehemia baute ja dann kurz darauf die Mauern wieder auf. Gerade weil die Stadt so schlecht, so dünn besiedelt war, es waren viel zu wenige dort. Und gerade weil sie deshalb so unsicher war, brauchte es diese Schutzmauern und die Grenze für Jerusalem. Aber in Zukunft wird es eine Zeit geben ohne Schutz der Mauern, weil Jerusalem durch die Gegenwart des Herrn Jesus eben diesen Schutz nicht mehr brauchen wird. Dann steht auch noch, dass der Herr Herrlichkeit in Jerusalem sein wird. Wir haben ja in der Einleitung bereits etwas gehört und es ist sehr wichtig, dass wir hier eben den Herrn Jesus sehen. Das werden wir im Vers 14 dann auch noch einmal sehen. Ich werde es dann noch etwas genauer erklären. Also der Herr Jesus wird das Haus Gottes, die Stadt Gottes mit einer Herrlichkeit erfüllen, die größer ist als diejenige im ersten Tempel. Übrigens, das Wort Herrlichkeit im Hebräischen bedeutet eigentlich Schwere. Also alles, was Gewicht hat, was wichtig ist, was, ja. Davon ableiten tut man dann Worte wie Ehre, Anerkennung, Ansehen, Würde, Herrlichkeit oder Majestät, Königsherrlichkeit. Ja, die Gegenwart des Herrn Jesus wird diese Herrlichkeit sein. Und das wird sich natürlich erst erfüllen, wenn er wiederkommen und in Jerusalem wohnen wird. Also es ist unmöglich, das als erfüllt zu bezeichnen. Aber diese Verheißung ist Jerusalem gegeben. So werden wir sehen, dass eben die Gegenwart des Herrn Jesus sowohl Jerusalems Schutz als auch Jerusalems Herrlichkeit dienen wird. Ja, wir fahren fort in unserem Text und lesen Zacharia 2, Vers 10 und 11. Auf, auf, wörtlich heißt es wehe, wehe oder auch ach, ach. Flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf, Zion, entfliehe, die du bei der Tochter Babel wohnst. Ja, wir finden in diesen Versen einen Aufruf an die zerstreuten Juden zur Flucht, und zwar aus dem Land des Nordens und aus Babel. Das ist das, was ganz direkt da steht. Übrigens, das Wort zerstreuen kann auch ausbreiten bedeuten. Dann würde der zweite Versteil bedeuten, nach allen vier Himmelsrichtungen werde ich euch ausbreiten. Dann hat es eher den Aspekt des Segens im Land. Das würde dann denen gelten, die diesem Ruf gehorsam sind. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Erstens, wer ist mit diesen Zerstreuten gemeint? Und zweitens, was ist mit diesem Aufruf gemeint? Da möchte ich kurz etwas dazu sagen. Es gibt einige, die beziehen diesen Aufruf direkt auf die damalige Zeit. Es sei eine Einladung an die Juden, die damals noch in Babel lebten. Also das Wissen um die Zukunft Jerusalems und um Gottes Schutz sollte die im Exil zurückgebliebenen Juden ermutigen, aus Babel zu entfliehen. Und weil Babel aus dem Norden in Jerusalem eingefallen war, beziehen sie beide Verse eigentlich auf Babel. Also Babel schien den Juden eine sicherere Heimat zu sein als Jerusalem damals. Das war ja sehr unsicher. Aber es war ein gefährliches Denken. Und trotzdem, es kehrten nur sehr wenige zurück, wie wir wissen. Ich persönlich sehe diese Sichtweise als eine untergeordnete Bedeutung, weil es nicht im Detail zu dem passt, was sich zur damaligen Zeit erfüllt hat. Und so kommen wir zu einer zweiten Sicht. Die bezieht die Zerstreuten auf die Zeit um 70 nach Christus. Und damals war es also tatsächlich so, dass die Juden vollständig und in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut wurden, als die Römer Jerusalem zerstörten. Das war das Gericht, das bereits im Gesetz Moses angekündigt wurde, 5. Mose 28, Vers 64, dass der Herr Israel unter alle Völker zerstreut, von einem Ende der Erde bis ans andere. Und diese Sicht bezieht den Ruf, das Land des Nordens zu verlassen, auf Russland und Babel auf den Irak. Und es ist dann auch tatsächlich so, dass in diesen beiden Regionen nach der Zerstreuung unzählige Juden gelebt haben. Aber sie flohen fast vollständig zurück nach Israel. Und zwar aus Russland ab Ende des 19. Jahrhunderts bei dieser ersten Rückkehrwelle ins Land. Und aus dem Irak im und nach dem Zweiten Weltkrieg, als dort auch die Juden überaus schwer verfolgt wurden. Und heute gibt es praktisch keinen Juden mehr im Irak, während nach der Zerstreuung sehr viele Juden dorthin gingen. Sie haben sogar im Talmud in Babylon geschrieben. Vermutlich, weil eben Babel außerhalb des Machtbereiches von Rom war. Und dann gibt es noch eine dritte Sicht, die auch sehr zutreffend sein könnte. Man könnte diesen Aufruf, Babel zu verlassen, auch in die Trübsalzeit verlegen, kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Da finden wir diesen Ruf wieder in Offenbarung 18, Vers 4. Und dort wird Gottes Volk aufgefordert, eilends aus dem endzeitlichen Babel hinauszugehen. Und zwar, um nicht an Babels Sünden und damit an Babels Gericht teilhaftig zu werden. Also wer Babel zu seiner Heimat machen wird in jener Zeit, wird mit Babel zusammen untergehen. Aber hier in Zacharia ist der Anfahrtsweg ein viel positiverer. Gott wird Jerusalem erweitern, er wird es schützen und mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Und das wird eben in dieser letzten Zeit unmittelbar bevorstehen. Und deshalb sollten die Juden auch fliehen, um an den zukünftigen Segnungen für Jerusalem teilzuhaben. Das wäre dann die positive Seite der Flucht. Und da liegt die Anwendung natürlich nahe. Auch wir sind aufgerufen, immer wieder im Wort Gottes uns von der gerichtsreifen Welt abzusondern, aus ihrem Gefahrenbereich zu fliehen, uns in Sicherheit zu bringen, nämlich beim Herrn Jesus. Er ist unsere Firewall, unsere feurige Mauer. Babel war damals der Ort der Gefangenschaft, aber auch der Ort der Bequemlichkeit, wo man es sich gut gehen ließ. Das sind die Gefahren, die wir auch kennen in dieser Welt. Und so ist es auch für uns. Wir fliehen einerseits aus der Welt und sondern uns ab, weil sie dem Gericht entgegenläuft. Und andererseits hat derjenige, der eben flieht vor der Weltliebe, er hat Anteil an den Segnungen, die Gott verheißen hat. Aber vorher braucht es eben diese Trennung vom bösen System Babels. Ich möchte da zur Anwendung mit uns lesen, 2. Korinther 6, Vers 17 und 18, was diese Worte eben für uns heute bedeuten. 2. Korinther 6, Vers 17 und 18. Wir sehen hier auch die beiden Seiten, einerseits der Trennung, andererseits eben der Verheißungen. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und so sehen wir in diesen zwei Versen in Zacharia 2, wie vielschichtig prophetische Worte verstanden werden und wie vielschichtig sie sich erfüllen können. Oft gibt es eine unmittelbare Anwendung, die aber deutlich eben auf etwas Späteres hinweist. Und das ist auch hier eindeutig so. Dann fahren wir fort, Vers 12 und 13. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zur Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Also bedenken wir hier, ab Vers 12 bis Vers 16 spricht der Herr der Heerscharen. Wir haben aber zweimal gelesen in diesen Versen, dass der Herr der Heerscharen den Herrn der Heerscharen sendet. Was bedeutet das? Das ist ein Hinweis auf die Mehrzahl Gottes. Also der Vater sendet den Sohn. Beide sind der Herr der Heerscharen. Beide sind dieselbe Person. Aber sie werden deutlich unterschieden. Der Vater ist der Sendende, der Sohn ist der Gesandte. Wann wird geschehen, was hier steht? Der Vater hat ja den Sohn bereits einmal gesandt, damit er sich selbst als Opfer darbrachte, damit Sünder erlöst wurden. Besonders das Johannesevangelium berichtet sehr oft, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Aber hier ist nicht dieses Senden gemeint. Das Erscheinen der Herrlichkeit, das kann sich meines Erachtens nur auf die Wiederkunft des Herrn Jesus auf diese Erde beziehen. Wir haben es ja bereits gelesen in Vers 9, der Herr wird Herrlichkeit sein in Jerusalems Mitte. Also können wir sagen, nachdem der Herr Jesus zurück auf diese Erde gekommen ist, wird er vom Vater zu den Heidenvölkern gesandt, die Jerusalem und damit auch das Volk der Juden geplündert, andere Übersetzten beraubt haben. Als der Herr Abraham berufen hat, sagte er, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Hier wird der Herr als Richter zu denen gesandt, die Israel verflucht haben. Der Herr Jesus wird die Feinde Jerusalems in Gerechtigkeit richten. Alle, die Jerusalem geplündert haben, werden zur Rechenschaft gezogen. Der Herr wird ja in mehreren Phasen mit den Nationen abrechnen. Wir kennen das aus dem Wort Gottes, zum Beispiel in Harmagedon, in Nordisrael oder auch in Jerusalem, Ölberg oder auch in Bozra im heutigen Jordanien. Das werden verschiedene Orte sein, wo der Herr Abrechnung halten wird mit verschiedenen Nationen. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir immer wieder solche Plünderungen, solches Beherrschen Israels. Denken wir an die Plünderungen von Babel oder von Rom. Denken wir an die Plünderungen im Zweiten Weltkrieg, auch in unserem Land, in der Schweiz. Denken wir an die letzte Verfolgung der Juden durch den Antichristen und durch den König des Nordens. Denken wir an die Zerteilung Jerusalems durch die UNO. Denken wir daran, dass fast keine Nation Jerusalem als Hauptstadt Israels akzeptiert. Sie werden alle einst dafür zur Rechenschaft gezogen. Und der Text liefert uns auch eine schöne Begründung, warum das geschehen wird. Wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Diese Aussage kommt aus 5. Mose 32. Dort steht, dass der Herr Israel behütet wie seinen Augapfel. Niemand lässt sich freiwillig ins Auge fassen. Simea versucht das manchmal und ich wehre sie immer ab. Niemand lässt das zu. Man schützt den Augapfel, so gut man es kann. Wer Gottes Volk und Jerusalem antastet, der versucht, Gottes Augapfel anzutasten. Und das bleibt nicht ungesehen, nicht unbestraft. Und so steht Israel oder konkreter der Überrest Israels in diesen letzten Tagen ganz besonders unter Gottes Schutz, darf nicht ungestraft angetastet werden. Der Herr nennt Israel sein auserwähltes Heilig Eigentum. An anderer Stelle. Er nennt es eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn. Er nennt es funkelnde Edelsteine an seiner Krone, an der Krone Gottes. Und ihr Land nennt er die Zierde oder das allerschönste Erbteil der Völker. Das lässt er sich nicht rauben. Also wir sehen, welchen Wert das Volk Gottes in den Augen Gottes hat. Ja, dass er sich sogar mit den Leiden seines Volkes identifiziert. Er ist der Anwalt seines Volkes. Und auch das dürfen wir ein Stück weit mit der nötigen Vorsicht auch auf die Gemeinde anwenden. Als Saulus die Gemeinde verfolgte, stoppte der Herr Jesus ihn mit den Worten, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Moment, Saul hat die Gemeinde verfolgt. Aber Christenverfolgung ist Christusverfolgung. Niemand tastet den Leib des Herrn Jesus ungestraft an. Aber es ist nicht unsere Sache, dafür Abrechnung zu halten oder Rache zu üben, sondern wir haben den Herrn Jesus als unseren Anwalt. Er tritt für uns ein. Und so wird der Herr selbst seine Hand schwingen gegen Israels Feinde, haben wir in Vers 13 gelesen. Ich erinnere da an die letzte Predigt aus dem zweiten Nachtgesicht, da haben wir ja das ganz ausführlich angeschaut, wie der Herr dafür sorgt, dass jedes Horn, das sich gegen Juda erhoben hat, unter das Gericht kommt. Sie haben Israel im Zorn angetastet und werden deshalb Gottes Zorn erfahren. Und zwar wird es so sein, dass Gott die Verhältnisse 180 Grad umkehren wird. Die Heiden haben Israel beraubt, und werden einst von Israel beraubt werden. In Jesaja 14, Vers 2 steht, Israel wird die gefangen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind. Und sie werden diejenigen beherrschen, die einst sie beherrscht und bedrängt haben. Zu jener Zeit wird Israel das höchste aller Völker sein, so wie es ursprünglich ihre Bestimmung war. Und das alles, alle diese Aussagen dienten dazu, dass die Bewohner Jerusalem erfahren, dass der Herr der Heerscharen den Herrn der Heerscharen gesandt hat, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Beim nächsten Kommen werden sie es erkennen. Beim ersten haben sie es nicht erkannt. Und diese Aussage finden wir 5-mal in diesen Nachtgesichten. Also es ist offenbar ein wichtiges Ziel dieser Trostbotschaften, dass der Gesandte des Herrn erkannt wird. Jerusalem wird endlich seinen Messias erkennen, der ihnen zum Heil, zur Rettung gesendet wird. Und er wird sich für Jerusalem einsetzen und ihm Recht verschaffen. Das Wort erkennen, da bin ich auch etwas hängen geblieben, ein sehr interessantes Wort. Es betont das Verstehen, das Vertrautsein, das Erfahren auch von etwas. Und es setzt das Nachforschen, das Prüfen, das aufmerksame Überlegen ein. Und das führt dann zum Begreifen, zum Verstehen, zum Einsehen. Und es schließt ein, dass sich das Verhalten und die Herzenshandlung ändert, die Herzenshaltung ändert dadurch. Also das ist Erkennen, es ist etwas viel Ganzheitlicheres als nur etwas Feststellen, sondern es betrifft den ganzen Menschen, es beeinflusst unser ganzes Denken und als Folge davon unser ganzes Handeln. Und da können wir gerne die Anwendung auch für uns machen. Wie beeinflusst die Erkenntnis des Herrn Jesus als der Gesandte Gottes unser Leben? Ja, dann geht es weiter mit den Versen 14 bis 16. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen, und sie sollen mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen, im heiligen Land, und er wird Jerusalem wieder erwählen. Also diese Verse haben offensichtlich zwei Empfänger, einerseits weiter in Jerusalem und dann zwischendurch in Vers 15 plötzlich auch die Heiden. Wir erkennen den Wechsel meines Erachtens daran, dass die Anrede ändert. Zuerst spricht er von du oder von ihr, und nachher spricht er plötzlich von sie in Vers 15. Der Sprecher ist weiterhin der Herr Jesus. Und das alles wird geschehen am Tag des Herrn. Also kein Wort davon ist bereits erfüllt, weder zur Zeit Zacharias, noch zur Zeit, als der Herr Jesus auf dieser Erde war, noch zur heutigen Zeit der Gemeinde. Das kommt alles erst später. Und diese Zusagen für Jerusalem beginnen mit einem doppelten Ruf zur Freude. Juble. Juble bedeutet jauchze, rufe laut, schrei vor Freude. Und freue dich bedeutet einfach sei fröhlich, oft verbunden mit Freudenspringen und mit Händeklatschen. Also eine sehr ausgelassene Freude wird hier beschrieben. Und was ist der Grund für diese Freude? Ist es das Gericht über die Heiden? Oder die Tatsache, dass Jerusalem befreit wird? Das wird zwar geschehen, aber der Grund ist ein anderer. Der Grund zur wirklichen Freude ist, dass der Herr Jesus kommt und in Jerusalems Mitte wohnen wird. Das wird sogar zweimal gesagt. Seine Gegenwart, das ist der Grund und die Quelle wahrer Freude. Er ist der Kommende. Bereits das Alte Testament berichtet von seinem Kommen. Lese dazu auch aus dem Buch Zacharia, Zacharia 9, Vers 9, eine sehr interessante Parallele auch da, weil sie sich auch auf das Kommen des Herrn Jesus bezieht, aber hier auf das erste Kommen des Herrn. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und wenn wir diese Stellen zusammennehmen, dann haben wir einen Ruf zur Freude über das erste Kommen des Herrn Jesus und einen Ruf zur Freude über das zweite Kommen des Herrn Jesus. Also die Bibel ist das Buch der Freude. Und es gibt keine größere Freude, als dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Ja, freust du dich auf das Kommen des Herrn Jesus? Freust du dich, dass er am Ende sichtbar bei uns wohnen wird? Kannst du mit Johannes beten, ja, komme bald, Herr Jesus? Ja, ich möchte mich noch viel mehr lernen, darüber zu freuen. Ich möchte, dass diese Freude über das, was er in Zukunft tun wird, dass die noch viel mehr auch meinen Dienst prägt, mein Leben prägt, meine Sicht von dieser Welt. Und für Israel wird eben dieses Kommen des Herrn Jesus wird der Wendepunkt in ihrer Geschichte sein. Und für uns ist das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung das Endziel unseres Glaubens, die Vollendung der Erlösung, steht im Hebräerbrief. Ja, ich muss kurz mit uns die Geschichte der Gegenwart des Herrn in Israel aufrollen. Ich möchte da etwas lesen aus 2. Mose 25, Vers 8. Das ist ja relativ kurze Zeit, nachdem der Herr Israel erlöst hat. Da sollte Israel ihm die Stiftshütte bauen, und zwar zu einem ganz besonderen Zweck. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Damit er in Israels Mitte wohnt. Und so zog die Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte ein am Ende von 2. Mose. Und später zog die Herrlichkeit des Herrn in den Tempel von Salomo ein. Ich möchte auch dazu lesen, Psalm 132, was der Herr sagt über Jerusalem, über den Tempelberg. Psalm 132, Vers 13 und 14. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestatt. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Also der Herr hat Zion als seinen Wohnsitz begehrt. Daran hat sich nichts geändert und es wird einst wieder der Wohnort Gottes auf dieser Erde sein. Sehr viel sagt uns das Buch Ezekiel über die Herrlichkeit des Herrn. Das Buch Ezekiel zeigt uns, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel schrittweise verlassen hat, wegen dem Abfall und dem Götzendienst des Volkes Gottes. Und als die Herrlichkeit des Herrn draußen war, wurde der Tempel zerstört. Und seither zog die Herrlichkeit des Herrn nie mehr in Jerusalem ein. Ganz kurze Zeit, als der Herr Jesus auf dieser Erde war, in Klammer, da war sie dort, aber das ist nur eine ganz kurze Zeit. Diese Tatsache, dass eben die Herrlichkeit des Herrn nicht einzog, das war eine große Enttäuschung damals für die Menschen, die den Tempel wieder aufgebaut haben. Haggai sagte, dass das Haus wie nichts war in ihren Augen. Die Herrlichkeit Gottes fehlte und sie zog nie mehr ein. Seit unterdessen 1950 Jahren gibt es überhaupt gar keinen Tempel mehr in Jerusalem, also nicht einmal einen Ort, wo sie einziehen könnte. Aber am Ende von Hesekiel erfahren wir, wie die Herrlichkeit des Herrn wieder in den Tempel des tausendjährigen Reiches einziehen wird. Haggai sagte, die letzte Herrlichkeit des Hauses wird größer sein als die erste. Ja, und das Buch Ezekiel endet damit, dass Jerusalem heißen wird, Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Die letzten Worte in Ezekiel. Der Herr ist hier, er bleibt hier. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte. Und für uns, wunderbare Tatsache, hat mich sehr ergriffen. Für uns gilt Yahweh Shammah bereits heute, wenn auch noch nicht sichtbar. Aber in Matthäus 18, Vers 20 steht, dass er mitten unter uns ist, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Wir sind Wohnung Gottes, steht in Epheser 2, Vers 22. Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Ja, wie steht es mit unserer Freude darüber? Und auch diese Tatsache wird dazu dienen, dass Israel erkennt, dass der Herr den Herrn gesandt hat nach Jerusalem. Genau wie die Tatsache des Gerichtes über die Feinde Israels in Vers 13. Auch das wird dazu führen, man wird erkennen, dass der Herr den Herrn gesandt hat. Ja, was lesen wir noch in diesen Versen über Jerusalem und Juda? Der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen. Das Land gehört dem Herrn. Er nennt es das allerschönste Erbteil der Völker. Und zum Land gehört auch das Volk, das es bewohnt. Es wird ebenfalls als Erbteil Gottes bezeichnet. 5. Mose 32. Und zu dieser Zeit wird der Herr sein Eigentum wieder in Besitz nehmen. Land und Leute, könnten wir sagen. Israel wird endlich Gottes abgesondertes Eigentumsvolk sein und ihm dienen. Übrigens in Zacharia 2, Vers 16 ist es, das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die Israel als heiliges Land bezeichnet. Das Land war ja damals verunreinigt, es war alles andere als heilig. Aber wenn der Herr die Sünden Israels und Jerusalems wegnehmen wird, dann wird es heilig sein, Gott geweiht und passend für Gott. Und so ist Vers 16 dann auch etwas wie eine Einleitung für Kapitel 3. Dort erfahren wir dann, dass der Herr die Sünde des Landes an einem Tag wegnehmen wird. Dann wird es ein heiliges Land werden. Aber der Begriff heiliges Land könnte auch bedeuten, dass es heilig wird eben durch die Wohnung Gottes, die in diesem Land stehen wird. Seine Gegenwart macht es heilig. Ja, und auch diese Perspektive deckt sich ein Stück weit mit der Berufung der Gemeinde. Sie ist Gottes Eigentumsvolk. Sie soll als solches heilig sein, weil er heilig ist. Sie soll ihm dienen, ihm zur Verfügung stellen. Und dann steht noch in Vers 16, dass der Herr Jerusalem wieder erwählen wird, und zwar als seinen Wohnort und Regierungssitz. Das Wort wieder betont, dass es bereits einmal von Gott als sein Eigentum erwählt war. Davon berichten diverse Stellen, vor allem im Gesetz in 5. Mose. Von der Erwählung Jerusalems als Wohnort Gottes haben wir ja bereits gelesen in Psalm 132. Aber Israel und Jerusalem, sie haben diese Vorrangstellung verloren, wegen ihrer Untreue, ihrem Ungehorsam. Aber hier steht, der Herr wird es erneut erwählen als sein heiliges Eigentumsvolk. Ja, und wie ist es heute? Die ganze Welt hat eine Meinung um Jerusalem. Alle streiten sich darum. Man zertretet es, man zerteilt es, man verhandelt über es. Aber das letzte Wort ist nicht gesprochen. Jerusalem gehört Gott. Er wird es wieder erwählen als sein Eigentum. Und nun, wie die Mitte dieses Sandwiches, in dem es um Israel geht, sind die Heiden eingebettet, die Nationen, die Nichtjuden. Wir haben ja in Vers 12 und 13 gelesen, wie der Herr sie richten wird. Und in Vers 15 lesen wir, wie der Herr sie segnen wird. Und beides wird am Tag des Herrn geschehen. Auf das Gericht folgt die Gnade für diejenigen aus den Heidenvölkern, die sich zu ihm bekehrt haben. Und wir finden auch da zwei Aussagen über die Heidenvölker. Erstens, eine große Anzahl Heidenvölker werden sich dem Herrn anschließen. Und zweitens, diese Heidenvölker werden Gottes Volk sein. Auch da wollen wir lesen, was Zacharia sonst noch über diese Tatsache sagt. In Zacharia 8, Vers 20 bis 23, da finden wir Details zu dieser Tatsache. So spricht der Herr der Heerscharen: Es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen, und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen: Lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also die Heiden werden sich Israel anschließen, den Juden anschließen, weil sie erkennen, dass Gott mit ihnen ist. Herrlichkeit in ihrer Mitte, der Herr Jesus wohnt dort. Da gibt es unzählige Parallelstellen. Ich möchte einfach einige erzählen, ohne sie nachzulesen. In Psalm 22 steht, dass alle Enden der Erde zum Herrn umkehren und ihn anbeten werden. In Jesaja 60 steht, dass Heidenvölker zu seinem Licht kommen werden. In Jesaja 2 erfahren wir, dass die Heidenvölker zum Berg des Herrn strömen werden, um sich vom Herrn belehren zu lassen über seine Pfade, damit sie in seinen Pfaden wandeln. Jesaja sagt auch, dass der Tempel ein Bethaus für alle Völker sein wird. Und in Zacharia 14 erfahren wir, dass sie jährlich nach Jerusalem kommen werden. Und dort werden sie den Herrn anbeten und ein Fest feiern, das Laubhüttenfest, das Fest des tausendjährigen Reiches. Und in Daniel 7 steht, dass alle Völker, Stämme und Sprachen dem Herrn dienen werden. So gäbe es noch unzählige weitere Beispiele. Ich habe gestaunt, wie viele Stellen davon berichten. Aber wichtig ist, es geht immer um ganze Völker. Und darum wissen wir, dass diese Stellen nicht die Gemeinde meinen. Das ist ja alles noch nicht erfüllt. Es haben sich noch nie, meines Wissens, ganze Nationen dem Herrn angeschlossen. Und Jerusalem ist auch nicht das Zentrum der Gemeinde, wo man hinpilgern wird. Also die Gemeinde hat eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Bestimmung. Dort sind es Einzelne aus verschiedenen Nationen, die zur Gemeinde hinzugefügt werden und darin Gott dienen. Aber sie schließen sich nicht Israel an. Aber dann in jener Zeit, da wird die Anwesenheit des Herrn Jesus eben diese große Anziehungskraft haben für alle Heidenvölker, die ins tausendjährige Reich eingehen werden. Wir wissen ja, dass die Ungläubigen nicht in dieses Reich eingehen werden. Sie werden bei der Wiederkunft des Herrn Jesus getötet werden. Aber die anderen, sie gehen ein, die in der Trübsal zum Glauben kommen. Als ganze Nationen werden sie sich dem Herrn anschließen, werden sogar zu seinem Volk gezählt werden. Das wird diese unzählbare Schar sein, zum Beispiel, von der wir in Offenbarung 7 lesen können, aus allen Sprachen und Nationen. Ja, und da erfüllt sich auch wieder eine Zusage, die Abraham vor rund 4000 Jahren erhalten hat. In 1. Mose 22, Vers 18, da wird das gesagt. Übrigens interessanterweise, nachdem Abraham Isaak auf den Opferaltar gelegt hat, als Bild dafür, was der Herr Jesus einst tun wird. Da steht in diesem Zusammenhang, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Also zu dieser Zeit wird Abrahams Same ein Segen für alle Völker sein. Ganz direkt der Herr Jesus, der Messias. Indirekt auch Abrahams Volk. Sie werden den Nationen den Weg weisen, sie mitnehmen. Ja, das wird definitiv etwas Einmaliges sein. Etwas, was nur Gott selbst wirken kann. Dieselben Nationen, die Israel einst gehasst haben, zertreten haben, unterdrückt haben, sie werden sich dann Israel anschließen und Israels Gott dienen. Zuletzt wird der Herr nicht nur der Retter Israels sein, sondern der ganzen Welt. In Jesaja 49 sagte Jahwe zu seinem Knecht, dem Herrn Jesus, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, und die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Ja, so haben wir noch einen Vers von uns, den Schlusssatz, Zacharia 2, Vers 17. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Ganz ähnlich steht es in Zephania 1, Vers 7, da steht, seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Ja, der Tag des Herrn wird kommen, und wenn er kommt, dann wird das Reden der Menschen enden. Wie viel lärmt heute der Stolze, der Selbstgerechte, aber der doch so vergängliche und sündige Mensch gegen Gott? Wie viel spottet er über Gottes Wort? Wie viel spottet er über Gottes Volk Israel? Wie viel spottet er über die Gemeinde, das neutestamentliche Volk Gottes? Und umgekehrt hat man oft das Gefühl, Gott sagt nichts dazu. Er schweigt zu all dem Unrecht, das auf dieser Erde geschieht. Er greift nicht sichtbar ein ins Weltgeschehen. Er lässt den Menschen in seiner Bosheit gewähren. Aber Gott wird sein Schweigen brechen, wir wissen das. Und wenn das geschieht, wird jeder Mensch, auch der Mächtigste, der Stolzeste, verstummen. Die Heiden werden die Hand auf den Mund legen. Auch die UNO wird schweigen. Das letzte Wort wird unser Herr haben. Niemand wird bestehen können vor ihm, wenn er das tun wird. Umgekehrt wird sich dann die Gnade für Jerusalem und für die Heiden, die sich eben dem Herrn anschließen, vollständig erfüllen. Wir haben gelesen, alles Fleisch sei still vor dem Herrn. Aber warum soll es denn still sein? Weil der Herr sich aufgemacht hat aus seiner heiligen Wohnung. Gemeint ist damit sein Wohnort im Himmel. Das Wort aufmachen kann auch aufwachen bedeuten. Die Psalmisten brauchten das oft so in ihren Gebeten. Wach auf und hilf uns, beteten sie. Sie meinten damit, greif doch ein, warte nicht länger. Vielleicht kommt es uns manchmal auch so vor. Gott sagt nichts zu dem, was geschieht. Wache auf. Aber er hat sich bereits aufgemacht. Und hier in diesem Vers 17 wird interessanterweise das Stillsein geboten, bevor das alles sichtbar eintreten wird. Weil er im Begriff steht, zu kommen und das auszuführen, was wir gelesen haben. Weil er gerecht urteilen und richten wird, soll der Mensch innehalten, in Ehrfurcht still sein vor dem Herrn, darüber nachdenken. Es ist gut, wenn wir, vor allem ich, lernen, auch einmal still zu sein, im Herzen nachzudenken über das, was kommen wird. Im Psalm 4, Vers 5 steht, erzittert und sündigt nicht, denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Ja, bereits damals hat der Herr Jesus gesagt, dass er sich aufgemacht hat. Und wie viel näher an seinem Kommen sind wir heute als damals zur Zeit von Zacharia. Schon bald wird jedes Auge ihn sehen. Ja, wie sehr sollte uns das anspornen, sollte mich das anspornen, die Zeichen der Zeit zu beobachten, mit Gottes Wort zu vergleichen, das Wort Gottes noch besser zu kennen, die Zeit zu nutzen, auch am Haus Gottes, der Gemeinde zu bauen. Der Herr kommt bald wieder, für die einen als Retter, für die anderen als Richter. Er hat sich bereits auf den Weg gemacht. Ja, und damit sind wir am Ende der Predigt angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören, auch bei diesen Temperaturen. Ich möchte mit ein paar persönlichen Fragen auch noch abschließen. Einfach zu jedem Abschnitt eine solche Frage. Zuerst ganz allgemein. Zacharia hatte Interesse an den Zusammenhängen im Wort Gottes. Hast du dieses Interesse auch? Was bedeutet es dir, ein Erbe Gottes zu sein? Wie kannst du dich vorbereiten darauf, ein Erbe Gottes zu sein? Wo suchst du Zuflucht und Schutz? Erkennst du den Herrn als deine Schutzmauer vor allen Angriffen? Bist du bereit, dich von der Welt abzusondern, aus ihrem Gefahrenbereich zu fliehen? Dann auch die herrliche Tatsache, der Herr identifiziert sich mit unserem Leiden. Was bedeutet das dir? Wie beeinflusst die Erkenntnis des Herrn Jesus als Gesandter Gottes dein Leben? Freust du dich auf das Wiederkommen des Herrn Jesus? Und warum ist das Stillsein angesichts des Kommens des Herrn Jesus so wichtig? Ich möchte mir diese Frage alle selbst auch stellen. Ich habe sie mit Du formuliert, aber sie gelten mir genauso. Ja, es lohnt sich da auch noch etwas darüber nachzudenken. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das wunderbare Kapitel 2, auch gerade im Buch Zacharia, für jedes Wort, das wir von dir haben dürfen, wo du uns auch deine Absicht und deine Pläne für die Zukunft offenbaren wirst. Danke vielmals, dass wir gerade sehen dürfen in diesen Versen, was für eine herrliche Zukunft du für Jerusalem vorgesehen hast. Und wir wissen auch aus vielen Stellen im Neuen Testament, dass unsere mindestens ebenso herrliche Zukunft auch erwartet wird, mit allen himmlischen Verheißungen. Danke, dass wir Himmelsbürger sein dürfen, dass wir auch Erbe Gottes sein dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du genauso unsere Schutzmauer bist, wie du einmal rund um Jerusalem sein wirst. Dass du die Firewall bist, die uns von allen Attacken auch schützen tut. Danke vielmals, dass wir wissen um dein baldige Wiederkommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns auch vorbereiten auf dein Wiederkommen, gerade auch aufgrund von diesen Versen, die wir gelesen haben, dass wir auch wachsen in der Erkenntnis von dir und dass die Erkenntnis auch unser Leben einfach beeinflussen darf. Ich möchte dich bitten, dass wir auch wachsam sein, die Zeichen der Zeit auch richtig beurteilen können, beobachten, einschätzen. Ja, und so möchte ich dich bitten, dass wir einfach den einen oder anderen Punkt auch aus deinem Wort mitnehmen in den Tag, in die Woche hinein. Und wir wollen dich bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir alle parat sein, wenn es so weit ist. Auch unsere Kinder und Jugendlichen wollen wir deinem Schutz und deinem Segen anbefehlen, dass sie in einer lebendigen Beziehung zu dir auch leben und darin wachsen dürfen. Amen.
Ja, der Herr ist hier. Wie herrlich. Yahweh Shammah. Und es zeigt so etwas von der Herrlichkeit der Gemeinde. Weil Gott sagt ganz deutlich, dass er in der Gemeinde wohnt. Dass im Moment kein Tempel ist auf der Erde, wo es mit Händen gemacht ist. Aber dass wir, jeder persönlich, der Christus in sich wohnen hat, aber auch die Gemeinde als Gesamtheit, der Tempel vom lebendigen Gott ist. Wahrhaftig, der Herr ist hier, auch hier und jetzt. Was für ein Vorrecht, dass wir so ein kleines, einfaches Gemeindli, ein Häufli dürfen sein, aber die Gewissheit dürfen haben. Wir dürfen Tempel vom lebendigen Gott sein. Und er ist hier und er kommt sichtbar, dass wir ihn werden sehen von Angesicht zu Angesicht. Jetzt leben wir im Glauben. Wir sehen ihn noch nicht, aber wir wissen es. Es ist die Hoffnung, das wartende Wissen, dass er kommt und dass er der ist, wo wir all das über ihn gehört haben und dass er alles wird ausführen, wie es verheißen ist. Ja, wir sind wirklich die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Kinder Gottes sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wahrhaftig. Wir wollen das Lied singen zum Schluss, das 99, wo die Bitte den Wunsch ausdrückt, Herr, bleib bei mir. Und wenn das so formuliert ist, dann drücken wir mit dem aus, indem dass wir bei ihm bleiben. Der Herr Jesus hat gesagt, bleibt an mir, bleibt bei mir und ich bleibe in euch. Und so wollen wir das singen mit dem Wunsch, dass wir durch alles durch an unserem Herr dürfen bleiben. Herr, bleib bei mir. Wir wollen doch noch aufstehen. Wir lesen noch die zwei weiteren Verse zum 2. Thessalonicher 2. Und dann würden wir noch beten. So steht denn nun fest, ihr Brüder, Geschwister, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir für die herrlichen Wahrheiten, die wir heute hören dürfen heute aus deinem Wort, über die Zukunft, die vor uns ist, dass wir dürfen wissen, deine Herrlichkeit kommt sichtbar. Es ist nachvorstehend. Und auch wenn jetzt die Welt auf einen Höhepunkt, von Rebellion, vom Aufbäumen gegen dich geht, so kann nichts dein Kommen verhindern. Wird nichts deine Herrlichkeit verhindern. Wo auch all das Leben wird einkehren, wo die Welt noch nie gesehen hat. Frieden und Gerechtigkeit und Fülle an Freude, Fülle an sich freuen an Gott, seinem Heil, wo Leben wird sprießen überall, wo sich die Menschen auch in Fülle werden vermehren. Herr, wir sehen, dass der Satan genau das Gegenteil will heute. Es ist ein Ausdruck von seiner letzten Aufbäumung, möglichst viele Menschen umbringen. Aber du, Herr, wirst zu deinem Ziel kommen. Wir danken dir, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir den Trost haben und die Hoffnung, die wir gerade gelesen davon haben. Bitte komm und sei du mit uns. Geh du mit einem jeden in den Alltag von der nächsten Woche. Herr, du weisst, was kommt, du weisst, was das wird bringen. Aber Herr, wir wollen nach bei dir bleiben. Wir wollen an dir bleiben. Wir wollen uns immer wieder klein machen, demütigen vor dir, damit du kannst gross sein in uns, damit dein Wille, dein Plan in unserem Leben sich erfüllt. Bitte hilf, dass wir wandeln in den vorbereiteten Werk, wo du für uns vorbereitet hast. Wir danken dir, du grosser Herr und Gott, im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Ja, so wünsche ich euch gesegneten Sonntag, gesegnete Woche und behüte nach Gott.